ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Australien sind bei einem antisemitischen Terroranschlag 12 Menschen getötet worden. Etwa 30 wurden verletzt. Nach den Ermittlungen der Polizei hatten 2 Männer auf eine Menschenmenge geschossen, die am Bondi Beach in Sydney den Beginn des jüdischen Lichterfestes Chanukka feierten. Nach Angaben der Polizei wurde auch einer der Täter getötet und der andere festgenommen.
Panik bricht aus unter den Besuchern des weltberühmten Bondi Beach in Sydney. Der Strand, der sonst Tausende anzieht, heute Schauplatz einer blutigen Attacke. Es sind Schüsse auf wehrlose Opfer. Das Ziel, eine Veranstaltung der jüdischen Gemeinde. Es war voll von Großeltern, die zusammen mit ihren Enkeln ein religiöses Fest feiern wollten. Ich war vorher daran vorbeigegangen. Dann fielen reihenweise Schüsse. Am Ende waren es wohl einige hundert Schüsse. Die Polizei bestätigt, es ist ein Terrorakt gegen die jüdische Gemeinschaft. In einem Park in der Nähe des Strandes wurde der erste Tag des Chanukka-Fests gefeiert. Einsatzkräfte kämpfen nun um das Leben der Verletzten. Der australische Regierungschef zeigt sich erschüttert. Ein böser Akt von Antisemitismus und Terrorismus hat das Herz der Nation getroffen. Das Video eines Augenzeugen zeigt, wie ein Zivilist einen der Täter überwältigt und entwaffnet. Der flieht zunächst. Später meldet die Polizei, dass ein Angreifer festgenommen wurde, ein anderer wurde erschossen. Sydney wie unter Schock, der sonst so belebte Strand, am Abend wie leergefegt.
Wir haben kurz vor dieser Sendung nachgefragt bei unserem Korrespondenten Florian Barth in Singapur. Haben die Behörden die Terrorgefahr falsch eingeschätzt?
Ob es speziell vor dieser Veranstaltung am Bondi Beach Hinweise auf ein Attentat gab oder ob die Sicherheitsmaßnahmen ungewöhnlich gering waren, das wollen die Behörden in Australien jetzt untersuchen. Grundsätzlich gab es in Australien seit Beginn des Krieges im Gazastreifen zahlreiche antisemitische Angriffe, unter anderem auf jüdische Synagogen und Schulen. Und nach einem Brandanschlag auf eine Synagoge hat die Regierung eine Taskforce gegen Antisemitismus gegründet. Sie hat ein Meldesystem eingerichtet. Das heißt, wenn Menschen Hinweise auf antisemitische Angriffe, auf Drohungen oder verdächtige Aktivitäten haben, dann können sie sich dort melden. Außerdem wurden die Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen jüdischer Gemeinden verstärkt, besonders auch bei öffentlichen Festen. Diese Maßnahmen waren auf der heutigen Veranstaltung aber verhältnismäßig gering.
Weiter zu Sophie von der Tann in Tel Aviv. Wie sind die Reaktionen in Israel auf den Terroranschlag?
Heute beginnt Chanukka, das jüdische Fest des Lichtes. Man kann es hier in Tel Aviv, auch hier hinter mir sehen. Die Stadt ist festlich beleuchtet und umso größer ist der Schock und das Entsetzen hier bei den Menschen. Unter den Opfern ist auch ein Israeli, ein weiterer Israeli wurde verletzt. Die Menschen haben hier ohnehin Sorge vor wachsendem Antisemitismus im Ausland, haben Angst davor, dass es gefährlich sein kann, im Ausland zu sein, ins Ausland zu reisen. Und die Bilder von flüchtenden Menschen am Bondi Beach, die rufen bei vielen Menschen hier auch Erinnerungen an ähnliche Bilder von den Terroranschlägen vom 7. Oktober 2023 hervor. Die israelische Regierung wirft der australischen Regierung vor, nicht genügend getan zu haben gegen Antisemitismus. Trotz Warnungen, antisemitische Vorfälle und Angriffe hatten dort zuletzt zugenommen.
Danke, Sophie von der Tann. Der Anschlag in Sydney hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Viele Staats- und Regierungschefs riefen dazu auf, sich dem Antisemitismus entgegenzustellen. Bundespräsident Steinmeier zeigte Solidarität beim Chanukka-Fest am Brandenburger Tor. Bundeskanzler Merz sprach von einem Angriff auf unsere gemeinsamen Werte. Auch in Chemnitz stieß die Tat auf Entsetzen. Hier wurde am Abend ein Themenjahr der jüdischen Kultur in Sachsen eröffnet.
Mit einer Schweigeminute für die Opfer von Sydney beginnt in Chemnitz das Chanukka-Fest. Gleichzeitig soll auch der Start des Themenjahres gefeiert werden. Doch nach dem Anschlag sind sie hier erschüttert.
Für heute Abend bedeutet es vor allem, dass wir unsere Trauer mit den Opfern und deren Angehörigen in Australien zum Ausdruck bringen. Es wird kein nicht ganz so fröhliches Kerzenzünden sein, wie wir ursprünglich geplant haben. Aber wir sagen jetzt erst recht, jüdisches Leben muss sichtbar sein und gehört in unsere Mitte.
Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. 100 Beamte schützen die Veranstaltung. Laut Polizei war das schon vor dem Anschlag so geplant. Nach den Ereignissen von Sydney warnt der Zentralrat der Juden erneut vor zunehmendem Antisemitismus.
Wir müssen uns klar machen, dass dieser Angriff gerade heute, Chanukka-Fest, nicht zufällig stattgefunden hat. Es ist ein Muster des antisemitischen Terrors.
Zum jüdischen Lichterfest vor dem Brandenburger Tor in Berlin versammelten sich mehrere hundert Menschen, darunter auch Bundespräsident Steinmeier. Die Polizei hatte hier ihre Präsenz noch einmal verstärkt. Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung gäbe es aber nicht.
Der ukrainische Präsident Selenskyj verhandelt in Berlin mit einer Delegation aus den USA über Bedingungen für eine Waffenruhe. Er wurde am Nachmittag von Bundeskanzler Merz am Kanzleramt begrüßt. Danach sprach er mit dem US-Sonderbeauftragten Witkoff und dem Unterhändler Kushner. Die Ukraine fordert, zusammen mit mehreren europäischen Staaten, Änderungen an einem Papier der USA, das Russlands Forderungen weit entgegengekommen war. Matthias Deiß in Berlin, was hören Sie? Wie sind die Gespräche heute vorangekommen?
Ja, wir hören, Ukraines Präsident Selenskyj versucht, die US-Unterhändler davon zu überzeugen, den Frontverlauf für einen Waffenstillstand einzufrieren, ohne zusätzliche Gebietsabtretung. Er soll aber nicht mehr auf eine künftige NATO-Mitgliedschaft der Ukraine bestehen, wenn es stattdessen umfassende Sicherheitsgarantien für sein Land gäbe. Hinter den Kulissen dämpft die Bundesregierung die Erwartung, dass es zu einem schnellen Friedensschluss kommt. Und auch wenn Friedrich Merz die Verhandler im Kanzleramt empfing, ist Berlin bei den Gesprächen heute eher Bühne als zentraler Akteur. Einfluss nehmen will die Bundesregierung aber, wenn möglich, schon. Das geht aber nur mit geballter Kraft. Deshalb kommen morgen weitere europäische Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und NATO dazu. Dabei hofft man, alle Gesprächsteilnehmer auf eine gemeinsame Strategie anzuschwören. Auch die USA, die dann am Ende versuchen müssten, die Russen, die hier ja nicht mit am Verhandlungstisch sitzen, von einem Kompromiss zu überzeugen.
Vielen Dank, Matthias Deiß in Berlin. Was denken die Menschen in Russland über die vielen diplomatischen Gespräche über ein mögliches Kriegsende? Zu Beginn der Invasion in der Ukraine gab es in vielen russischen Städten sogar Proteste gegen den Krieg. Die wurden von der Staatsmacht schnell unterbunden. Öffentlich gibt es kaum noch Kritik, stattdessen breite Unterstützung für den harten Kurs des Kreml.
Mandarinen sind dieses Jahr das Motto der Moskauer Weihnachtsdeko. Man kann sich sogar aufwiegen lassen in Mandarinen. Die Stadt tut alles, um gute Stimmung zu schaffen. Denn zu Beginn des vierten Kriegswinters wächst auch hier die Kriegsmüdigkeit. Nicht jedoch die Bereitschaft zu Kompromissen. Zumindest nicht bei denen, die überhaupt mit uns reden wollen. Wieso denn Kompromiss? Wozu wurde das denn dann alles überhaupt angefangen? Die Bedingungen sind doch klar formuliert. Was soll es da noch für Zugeständnisse geben? Ich hätte gerne gute Nachrichten, aber der Pessimismus gewinnt. Im Kreml bleibt die Linie hart. Kompromisse werden nicht mal diskutiert. Und Russland würde am liebsten nur mit den USA über die Ukraine verhandeln. Europa, so die Behauptung, sei nicht an Frieden interessiert. Europa sei auch viel zu schwach, heißt es selbstbewusst diese Woche auch in einem kremlnahen außenpolitischen Think Tank. Hier setzt man jetzt Hoffnungen in die eher ungewöhnliche Besetzung der Gespräche. Es verhandeln persönliche Vertraute der Präsidenten, keine Behördenvertreter, deswegen dringt wenig heraus. Ich weiß aber, dass Putin seine Position seit 3,5 Jahren konstant hält. Ich denke nicht, dass Russland zu irgendwelchen Zugeständnissen bereit ist.
Geschäftsleute verhandeln jetzt über das Schicksal der Ukraine. Trumps Schwiegersohn Kushner, der Immobilienmakler Witkoff für die USA und der Investmentbanker und Putin-Vertraute Dmitriev für Russland. Putin will die Sanktionen loswerden, Trump will einen Deal. Da droht die Gefahr, dass die Interessen der Ukraine nur noch zweitrangig sind.
Die Ukraine-Gespräche waren heute auch Thema im Bericht aus Berlin. Bundesinnenminister Dobrindt betonte in der Sendung, es sei wichtig, dass auch Europa eine Rolle bei den Beratungen über ein Ende des Krieges übernehmen könne.
Am Kanzleramt erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, während hinter verschlossener Tür an einem Plan für eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg gerungen wird. Im Bericht aus Berlin betont der Innenminister das deutsche Engagement.
Es kann am Schluss nur einen Friedensschluss, einen Waffenstillstand, einen Friedensschluss geben, wenn auch Europa eine Stimme hat, wenn Europa gleiche Interessen mit Ukrainern und den USA entwickeln kann.
Dobrindt verteidigt im Bericht aus Berlin auch die Arbeit der EU-Innenminister an einer strengeren Migrationspolitik. Flüchtlinge sollen ihr Asylverfahren künftig in Zentren außerhalb der EU durchlaufen, wie hier in Albanien. Italien hat das vorangetrieben, wurde aber von Gerichten gestoppt. Deutschland will nun gemeinsam mit seinen EU-Nachbarn und möglichen Drittstaaten darüber verhandeln.
Wir wissen, dass wir das außerhalb Europas machen müssen, dass der afrikanische Kontinent sich dafür anbietet, ist naheliegend, mit wem man dann da ins Gespräch kommt. Da gibt es unterschiedliche Versuche, auch Teile unserer Nachbarländer.
Fluchtrouten würden so unterbrochen und Fluchtanreize verringert. Europa wäre kaum noch erreichbar, meinen Migrationsforscher.
Das würde es sinnlos machen, auf den Routen, wo wir solche Abkommen haben, überhaupt noch in ein Boot zu steigen. Und würde, wenn wir die sicheren Drittstaatsabkommen erst abgeschlossen haben, möglicherweise innerhalb eines Jahres die irreguläre Migration in die EU drastisch reduzieren.
Kritiker wie etwa die Grünen zweifeln allerdings an der Rechtmäßigkeit. Sie halten die Pläne für unvereinbar mit europäischem und mit Völkerrecht.
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt sind in Bayern 5 Menschen festgenommen worden. Die Ermittler vermuten ein islamistisches Motiv. Der Plan sei offenbar gewesen, mit einem Fahrzeug auf einem Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen. Laut Generalstaatsanwaltschaft München wurden die Verdächtigen bereits am Freitag gefasst. Sie stammen aus Ägypten, Syrien und Marokko. Für die Menschen im Ahrtal ist es ein großer Schritt zurück in die Normalität. 4 Jahre nach der Flutkatastrophe hat dort die Ahrtalbahn wieder ihren Regelbetrieb aufgenommen. Zwischen Ahrbrück und Remagen wurden insgesamt 10 Bahnhöfe und 22 Brücken neu gebaut oder umfangreich saniert.
Heute Morgen 6:30 am Bahnhof in Bad Neuenahr. Die Bahn fährt wieder das gesamte Ahrtal entlang. 4,5 Jahre lang haben nicht nur die Menschen aus dem Ahrtal, sondern auch die Besucher darauf gewartet.
Ich möchte das wieder kombinieren, also Fahrradfahren und Zugfahren so. Und bin jetzt eine Stunde mit dem Fahrrad hier hingefahren, fahre jetzt ein bisschen mit dem Zug und will gucken, wie das heute funktioniert.
Toll, super toll. Wir sind sehr, sehr glücklich und ich bin auch sehr froh, weil das Ahrtal ist meine zweite Heimat.
Die haben ja gesagt, die werden im Dezember fertig und die sind fertig geworden. Das muss man denen echt zugute halten.
So sah es nach der Katastrophe aus. Die Flut hatte auch das Schienennetz zerstört. Gleise mussten neu verlegt, Brücken neu gebaut, Tunnel vergrößert werden in Rekordzeit. Auch in Zukunft sollen Bahnprojekte schneller realisiert werden.
Erstmal hatten wir ein tolles Team vor Ort von der Deutschen Bahn, genauso wie von den Baufirmen. Die haben richtig Gas gegeben und einen tollen Job gemacht. Aber vor allen Dingen haben wir nach dieser Katastrophe auf einige Genehmigungsrahmenbedingungen verzichtet. Es ging also vor allem dadurch schneller, weil wir Planungserleichterungen hatten.
Dass die Ahrtalbahn wieder fährt, für die Menschen hier ein weiterer Schritt zurück in ein normales Leben.
Und wir kommen zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern hat im letzten Heimspiel vor Weihnachten einen Dämpfer kassiert. Die Münchner kamen nicht über ein 2:2 Unentschieden gegen Tabellenschlusslicht Mainz hinaus. Zuvor hatten sich der SC Freiburg und Borussia Dortmund mit 1:1 getrennt.
Gedämpfte Freude beim BVB über einen Zähler. Nach starker erster Halbzeit gegen Freiburg und der Führung für die in Schwarz-Gelb spielenden Gäste durch Benze Baini nach einer knappen halben Stunde schien aus Dortmunder Sicht alles nach Plan zu laufen. Doch die 53. Minute veränderte alles. Bellingham sah nach dieser Notbremse gegen SC-Spieler Treu zu Recht die rote Karte. Die Breisgauer in Überzahl übernahmen die Kontrolle und kamen zum verdienten und sehenswerten Ausgleich durch Lukas Höhler in der 75. Minute. Es blieb beim gerechten 1:1. Nach zuvor 7 Niederlagen in Folge punktete Freiburg erstmals wieder gegen Dortmund.
Es war das größte Spiel seit Jahrzehnten für die deutschen Handballerinnen. Beim WM-Finale in Rotterdam hat es heute dann aber doch nicht für Gold, sondern nur für den zweiten Platz gereicht. Das Nationalteam musste sich mit 20-23 den Norwegerinnen geschlagen geben.
Deutschland verliert das WM-Finale und gewinnt eine Silbermedaille. Die deutschen Handballerinnen stehen gut zu Beginn gegen die Olympiasiegerinnen. Smietz im Tempo-Gegenstoß und der Zwei-Tore-Führung fürs Team von Bundestrainer Gaugisch. Die DAB-Auswahl spielt frei auf. Annika Lott im Flugmodus zum 11:10. Mit der Pausensirene der Ballverlust und der unnötige Ausgleich. Das 11:11. Norwegen ab dem zweiten Durchgang das bessere Team. Dela mit dem 15:12. Aber die Deutschen kämpfen um Gold, schütteln das ab und Kühne zum Ausgleich das 17:17. Doch die Norwegerinnen ziehen das Finale am Ende auf ihre Seite, gewinnen 23:20 gegen Deutschland. Die DAB-Auswahl hat bei dieser Weltmeisterschaft Handball-Euphorie entfacht und kann sich mit etwas Abstand auch über die historische Silbermedaille freuen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 15. Dezember.
Auf der Westseite des Hochs über dem Balkan lebt der Wind etwas auf. Damit gibt es häufiger Sonnenschein. Heute Nacht ist es oft stark bewölkt oder neblig, gebietsweise aber auch klar. Morgen halten sich in den Niederungen im Süden und in der Mitte Nebel und Hochnebel zäh. An den Küsten noch länger dichte Wolken. Sonst kann sich in Meerregionen die Sonne durchsetzen. Heute Nacht noch 7 Grad an der Nordsee bis minus 6 Grad im Allgäu. Morgen bei Dauernebel örtlich nur 0, mit viel Sonnenschein bis zu 12 Grad. Am Dienstag ist es oft sonnig, vom Süden bis in die Mitte gebietsweise neblig, im Westen einige Wolken, aber nur vereinzelt etwas Regen. Mittwoch und Donnerstag überwiegen nach Nordwesten hin die Wolken, sonst abseits von Nebel häufiger Sonnenschein.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr schaut Jesse Wellmer auf die Hintergründe zu den tödlichen Schüssen in Sydney. Außerdem ein Exklusivinterview mit der belarussischen Oppositionellen Maria Kolesnikova am Tag nach ihrer Freilassung. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.